Warum ich RTL gucke?
Undercover Boss. Ich stelle mir gerade vor, weißt du, wir sind eine kleine Firma, 10 Leute oder so. Wie du.
Ich bin so eine Woche nicht da, aber so eine Showpraktikantin. Genau. Die so eine rosa Strähne vorne habe ich dann so.
Und ein Schnurrbart.
Ist dir an der neuen Praktikantin irgendwas aufgefallen?
Undercover Boss. Ja, Anna, ja.
Von Kugel und Niere. Darwin gefällt das. Der History-Podcast über die Epic Fails der Menschheitsgeschichte.
Aber nach jedem Sprung ist er wohl ein Stück mehr davon überzeugt, dass seine Idee sehr gut ist.
Damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Mit Anna Bühler und Christian Alt.
Hier ist eine Tüte. Kannst du da mal bitte reinscheißen? Ich nehme ihn mit ins Labor.
Natürlich macht er das nicht. Er sagt, hier ist ein Glas.
Heute süßes Koks. Hab ich dir schon mal davon erzählt, dass ich mal im Coca-Cola-Museum in Atlanta war?
Nee, aber warum wundert es mich nicht? Also, Christian Alt ist im Urlaub und dann so, hier, Foto aus dem Space, irgendwas Museum, Foto aus dem Mickey-Maus-Haus. Ja, Foto aus, keine Ahnung wo.
Ich find's total geil. Also Atlanta, Georgia, da war ich im Urlaub vor ein paar Jahren und dort ist das Coca-Cola-Museum, weil Coca-Cola kommt aus Atlanta.
Echt? Okay, hätte ich jetzt gefragt. Geil.
Genau.
Okay.
Und dieses Museum ist echt geil. Es ist wirklich, wirklich geil.
Ich würde auch reingehen, auf jeden Fall.
Das ist auch in jedem Reiseführer tatsächlich immer ganz oben. Die führen dich einmal so durch die Geschichte von Coca-Cola und da gibt es halt überall Werbung aus den letzten 140 Jahren. Cola, die erste Cola-Flasche, die ikonische Cola-Flasche, kannst du dir anschauen.
Es ist richtig fett, es ist richtig riesig.
Es ist riesig, es ist unfassbar groß. Und das Geilste ist, am Ende der Tour kannst du in so einen Raum gehen, wo es alle Cola-Sorten gibt, die es auf der ganzen Welt gibt. Jedes Land hat so eine Cola-Sorte und dann stehst du da in so einem Raum und kannst so zapfen und kannst schauen, welche Sachen die Coca-Cola Company so in Japan verkauft.
Warte mal, aber ich dachte, das ist das Ding, dass sie überall gleich schmeckt.
Nein, Cola hat ja verschiedene Sorten. Es gibt auch so Fanta und sowas.
Ah, so und auch Apfelschorle und sowas.
Genau. Und dann gibt es halt die absurdesten Sorten für jedes Land spezifisch, für Deutschland ist es Mezzomix. Kannst du schön so Mezzomix zapfen, weil es ist anscheinend die krasseste Erfindung, die es gibt.
Deutschen, die mixen dann Fanta und Cola, das malst du dir nicht aus.
Ja, aber das Geilste ist eigentlich in dem Museum der Tresor. Du kommst dann irgendwann so vorbei und dann ist das so wirklich so ein riesiger Tresor, so eine 4 Meter große, so ein Zahnrad. Mhm. Und dann schaust du so und fragst dich so, was ist das? Ja, das ist der Tresor. Und diesen riesigen Tresor ist unser Geheimrezept drin.
So, das ist dann so ein Stück Papier oder was?
Ja, genau. So, das Originalrezept von Coca-Cola. So, auch die Coca-Cola hat ja auch verschiedene Bosses. Wissen ja eh ganz wenige Menschen, wie dieses Rezept ist. Und die dürfen noch nie zusammen in einem Flugzeug sitzen, weil wenn dieses Flugzeug dann abstürzt, dann weiß niemand mehr, was das Rezept ist und so. Also so secret. Da ist ja viel Marketing dabei, aber super geheimes Rezept. Was dir die Tour aber nicht gesagt hat in diesem geilen Museum, das erzähle ich dir heute. Denn dieses Rezept, das hätte es nie gegeben, wenn der Erfinder von Coca-Cola, John Pemberton, nicht massiv morphiumsüchtig gewesen wäre.
Okay, didn't see that coming. Okay. Wunderbar.
Ja.
Ich freue mich.
Wir fangen mal an in 1861. Ja?
Okay, alles klar.
Wir sind in Columbus, Georgia, ist ein bisschen entfernt von Atlanta, im Süden der USA. Columbus ist so ein ganz kleines Städtchen, das aber auf dem aufsteigenden Ast ist. Da siedelt sich viel Industrie an, die Menschen, die werden reicher, die Stadt wächst. Und, muss man leider erwähnen, 1861, dieser Wohlstand, der wird auf dem Rücken von Sklaven beschafft. Mhm. Die sind überall zu der Zeit im Süden. Nicht nur bei den Plantagenbesitzern, das sind auch Menschen, die im Haushalt aushelfen. Mhm. Und John Pemberton, also der Erfinder von Coca-Cola, der hat auch 2 Sklaven tatsächlich, muss man auch erwähnen.
Ja.
Die kauft er von seinem Schwiegervater und die sollen den Sohn großziehen. John Pemberton muss ja arbeiten. John Pemberton ist nämlich ein kleiner Apotheker in Georgia, der sich vor allen Dingen mit natürlichen Arzneien beschäftigt. Mhm. Das sind so Öle, Wurzelextrakte und so weiter. Das klingt jetzt vielleicht für die heutigen Verhältnisse ein bisschen rückständig, was der da so macht mit Pflanzen. Aber damals war das so, muss ich mir vorstellen, High-Tech. So. Die Medizin hatte damals so mehr oder weniger drei Heilungsmethoden. Ne? Also erstens, so viel Blut lassen, bis du ohnmächtig wirst und hoffen, dass du danach wieder gesund bist.
Mhm.
Zweite Heilungsmethode, riesige Blasen hervorrufen, die dann aufstechen und hoffen, dass du danach wieder gesund wirst. Und die dritte Heilungsmethode ist so die Wunderdroge Calomel geben. Calomel ist so Quecksilber.
Okay.
Also die Medizin damals war wirklich rückständig. Das ist so wie Blutegel, weißt du, so diese ganzen weirden Sachen, die heute kein Mensch mehr macht. Damals war es so, das ist der Standard. Aber John Pemberton, der macht diese ganzen Sachen nicht, weil John Pemberton war auf einem Thompson College, hat dort studiert. Und der Typ, dem John Pemberton alles beigebracht hat, mehr oder weniger, der hat komplett auf diese Schulmedizin geschissen. Eigentlich ist der auch eine eigene Folge wert, von Darwin gefällt das.
Okay.
Weil er ist so, war so ein Freak, der einfach gesagt hat, mir voll egal, was ihr alles macht. Ich erfinde jetzt einfach eine neue Medizin, bringe mir alles selbst bei und ich unterrichte das dann an Schulen und bringe die Medizin voran. Mache ich es einfach mal. Und tatsächlich ist es ja auch heute so, wissen wir, dass pflanzliche Heilmittel total gut funktionieren können. Es sind Wirkstoffe in Wurzeln drin, es sind Wirkstoffe in Pflanzenblättern drin und so weiter. John Pemberton hat das also alles gelernt. Jetzt ist er Apotheker und es läuft ohne Ende für ihn. Es läuft total gut. John Pemberton ist dann Mitte 20, kann sich das richtig vorstellen. Er hat jetzt einen Sohn, er hat eine super nette Frau, die ihm in seinem Laden hilft. Und sein Leben, das ist jetzt so eine Einbahnstraße zum Erfolg. Das läuft, er wird Medizin erfinden, wird Arzneien erfinden, die verkaufen, wird vielleicht reich und berühmt werden und es läuft. Aber dann kommt so einer der ersten Momente, der so richtig so einen Stock in die Speichen wirft, und zwar der Krieg.
Ja.
1861 beginnt der Krieg.
So, was ist es? Ja, das ist der Krieg. Ah ja, stimmt.
Genau.
Da war was.
John Pemberton ist ja im Süden und es gibt den amerikanischen Bürgerkrieg.
Mhm.
Der beginnt am 2. April 1861. Und im Bürgerkrieg, für die, die es nicht wissen, ne, also gibt es die zwei Seiten, die nördlichen Staaten, angeführt von Abraham Lincoln, und der Süden, angeführt von Jefferson Davis. Und die wollen eben, also die Südstaaten wollen aus den Vereinigten Staaten raus, weil Abraham Lincoln so sagt, also das mit der Sklaverei, kann man aufhören vielleicht damit? Die Südstaaten so,
nein, wir wollen die Sklaven behalten.
Und dann gibt's Krieg. Und John Pemberton wird mit Anfang 30 eben da reingezogen in diesen Krieg. Und die nächsten 4 Jahre dauert dieser Krieg. Da ist er nur damit beschäftigt zu kämpfen. Das komplette Leben von ihm wird auf den Kopf gestellt, einfach durch den amerikanischen Bürgerkrieg. Und er bleibt bis zum Schluss in der Armee. Also wirklich bis zum Schluss. Die Schlacht von Columbus.
John der ist da ungefähr 40 oder so?
Nee. Der ist 34 ungefähr.
Ah, okay. Mhm.
Und der Krieg ist schon längst vorbei. Warum kämpfen wir überhaupt noch? So, dieser Shit ist einfach vorbei. Aber es kommt, wie es kommen muss. Ne? Pemberton, der wirklich 4 Jahre diesen Scheißkrieg überlebt hat, der es wirklich 4 Jahre geschafft hat, nicht zu sterben, wird angeschossen, bekommt ein Schwert in den Bauch gerammt,
Alter,
und ist halt schwer verletzt, wird sofort ins Lazarett geliefert. Und der Krieg ist vorbei.
Mhm.
Und danach war
Scheiße.
Das ist alles vorbei.
Das war so der letzte Durchstoß.
Genau. Also richtig Pech gehabt. Und er hat nicht nur da Pech, sondern er hat doppelt Pech, weil in dem Lazarett wird ihm Morphium gegeben. Für seine Wunde.
Got
das
it.
Ist ein Medikament, das gibt's noch gar nicht so lang. Die Doktoren aus der damaligen Zeit, die beschreiben das halt so, hey Morphium, das ist, als hätte man uns einen Zauberstab gegeben. Weißt du, so über Jahrtausende haben Menschen irgendwie versucht, das Leid von anderen Menschen zu lindern. Und plötzlich hat man so ein ganz starkes Betäubungsmittel, was dich sehr, sehr schnell sediert macht, dich wieder auf fit macht, sodass du einfach aus diesem Lazarettzelt raus kannst und bist zu Hause und dann, ne.
Das ist die Ibu des kleinen Mannes von früher, so.
Genau. Nur gibt's halt mit Morphium so ein riesiges Problem. Und zwar, das macht einfach super süchtig.
And so, here you go. Here's the guy who's going to create the biggest brand in the world and he's got a drug problem from the very beginning.
Das ist unser Experte für heute, Bartow Elmore. Der ist Umwelthistoriker an der Uni von Columbus, Ohio.
Yeah, so my name's Bart Elmore and I'm a environmental historian at Ohio State University in Columbus, Ohio in the United States.
Warum sind Amerikaner immer so viel cooler als Deutsche? Was ist los? Was ist echt los?
Der ist super cool gewesen tatsächlich. Und warum das mit der Umweltgeschichte noch wichtig wird, das erzähle ich hier später. Das ist ein ganz anderer Aspekt von dieser Geschichte, mit dem ich nie gerechnet hätte, der aber mega spannend ist. Da kommen wir aber später zu. Also,
okay.
Zurück zu Pemberton. Pemberton wird entlassen, ist jetzt 34, ist halt hardcore Morpheus-süchtig und Spoiler Alert, der bleibt das sein ganzes Leben lang.
Scheiße. Nein.
Ja. Aber im Gegensatz zu anderen Leuten, die vielleicht dann irgendwann auf kalten Entzug kommen oder das dann einfach nicht mehr kriegen und irgendwie Probleme damit haben, ist John Pemberton halt auch Apotheker und der hat halt immer den Stoff zu Hause. Der hat das daheim. Der hat Zugang und dann ist er halt morphiumsüchtig. Und tatsächlich ist es so, dass Pemberton seine Sucht sein ganzes Leben lang gut verstecken kann. Also so Freunde von ihm haben gesagt, als sie das rausgefunden haben, Jahre später, dass der Pemberton morphiumsüchtig war, die fanden das richtig distasteful. Die fanden das richtig ekelhaft, dass sie so morphiumabhängig ist, weil es eben verstecken konnte. Du musst dir das so vorstellen, das ist wie so ein Spiegeltrinker beim Alkoholiker. Mhm. Der geht morgens in seine Apotheke, dann nascht er ein bisschen Morphium und dann bedient er den ganzen Tag Kunden, ist alles okay. Und dann am nächsten Tag macht das wieder. Mhm. Also es ist einfach wie so ein kleines Dirty Little Secret von John Pemberton. Jedenfalls, der Pemberton, der ist schlau. Und jetzt kommen wir zu dem Moment, wo er irgendwie anfängt nachzudenken, was man dagegen machen könnte, weil der findet es natürlich auch nicht geil, morphiumsüchtig zu sein. Erstmal ist das diese Morphiumsucht, alleine schon doof, dann kostet der ganze Spaß natürlich auch was und so. Nach dem Krieg hat er ein Ziel, nämlich er will was rausfinden, was ihm über seine Morphiumsucht hinweghilft. Ein anderes Mittel, was er nehmen könnte, was eben nicht Morphium ist. Irgendwas, was ihn heilt. Fette Anführungszeichen, ja. Das ist so ein Heilmittel gegen Morphium. Also 1866 macht er schon erste Experimente. So morphinfreie Alternativen braut er zusammen. Sein erstes Rezept hieß Dr. Tuggles zusammengesetzter Sirup der Globeflower.
Oh, das ist catchy. Oh, das schreiben wir direkt aufs Etikett. Das ist geil. Das auf so einem roten Etikett mit so einer weißen Schreibschrift. Das kommt, glaube ich, ganz geil.
Genau. In dem war der Wirkstoff aus den Buttonbush drin. Also ich muss hier gerade näher an meine Notizen gehen, weil hier ist noch der lateinische Name dran. Und zwar Cephalanthus occidentalis. Das ist eine Pflanze, die gibt es eigentlich nur in Alaska und die ist halt super giftig. Aber da hat der Pemberton gedacht,
okay, wenn wir die irgendwie da reinmachen in Dr. Tuggles zusammengesetzter Sirup, der Globeflower, dann könnte das ja irgendwie helfen.
Also er fängt an, rum zu experimentieren und schaut,
okay, was hilft gegen diese scheiß Morphiumsucht? Und wann kriege ich endlich wieder Morphium?
Fuck, der ist komplett gefangen in so einem Hamsterrad. Also der weiß, das ist ja schon mal eigentlich, sagt man ja immer, ne, der erste Schritt zur Besserung, weißt um dein Problem. So, der checkt, fuck, ich bin abhängig, ich brauche die Scheiße, wahrscheinlich, weil er halt gebildet ist als Apotheker. Gleichzeitig kommt er nicht davon los, weil er weiß, diese Sucht ist einfach übel.
Ja.
Und er versucht trotzdem eine Lösung für sich selbst zu finden. Oh, der Arme, der musste das immer so nachts machen.
Oh ja, und parallel, genau. Nein. Und parallel hat er ja auch noch ein Problem. Und zwar, er hat eine Familie, er hat irgendwie einen Job, ist selbstständig. Mhm. Er muss irgendwie schauen, dass er seine Familie durchbringt und muss irgendwie auch Medikamente verkaufen. Und das, was er eigentlich ja wollte, bevor dieser Scheißkrieg kam, bevor dieses Schwert ihm in den Bauch gerammt wurde, nämlich irgendwie reich und erfolgreich mit seinen Medikamenten zu werden, das hat er ja auch noch und versucht das auch zu machen.
Wow.
Und dabei fliegt er immer wieder auf die Schnauze. Mhm. Und jetzt machen wir einen Zeitsprung von 20 Jahren.
Okay.
Ja. In den nächsten 20 Jahren, die sind so hässlich für John Pemberton, die will ich dir eigentlich ersparen, weil John Pemberton wird immer wieder pleite sein. Dann hat er wieder ein bisschen Geld, dann ist er wieder pleite. Zwei seiner Läden brennen ab.
What?
Es ist alles scheiße.
Aus Versehen oder nee, Brandstiftung? Oder?
Aus Versehen, ne? Also
super druff, einfach da rumeiert.
Er geht bankrott, scheiße. Sein Sohn wird drogenabhängig. Also
oh nein.
Es ist wirklich so alles scheiße. Also es ist wirklich so alles scheiße.
But when he gets there, you know, his business suffers two big, massive fires and he goes bankrupt. So like if you're keeping score here, here's a guy who has no money, who's on drugs, you know, and is suffering from fires and all this other stuff, you think he's going to fail, right?
Also der Typ hat kein Geld, ist drogensüchtig und dann denkst du, der fliegt halt jetzt sowas von auf die Schnauze. Aber
es muss schief gehen.
Findet irgendwie Coca-Cola. Wir haben ja so 20 Jahre jetzt nach vorne gegangen. Wir sind jetzt in Atlanta, wir haben die Stadt gewechselt.
Mhm.
Und jetzt will ich mal kurz, dass du dir vorstellst, dass du in Atlanta lebst zu der Zeit.
Das ist schon die Hauptstadt von Georgia damals?
Das ist die Hauptstadt von Georgia, ja. Mhm. Das wird auch damals Phoenix City genannt, weil diese Stadt echt mitgenommen wurde im Krieg. Aber jetzt ist so in den 1880ern.
Blüht.
Boomtown ohne Ende. Mhm. Stell dir vor, du lebst da, ne? Das geht dir einigermaßen okay, du hast Familie und so. Und plötzlich, oh, kriegst du Bauchschmerzen. Du, Anna Bühler, in den 80er Jahren, 19. Jahrhundert, kriegst du Bauchschmerzen, richtig krasse Bauchschmerzen, dass du gar nicht mehr klar denken kannst. Und denkst du so, scheiße, ich brauche jetzt was gegen die Schmerzen. Ich kann nicht die Bauchschmerzen hier die ganze Zeit aushalten. Und dann gehst du halt auf den Markt und dann stehen da schon die Typen mit ihren Ständen.
Okay.
Ja? Ich mach dir jetzt mal nach. Also die Typen stehen da und sie sagen so Sachen wie: Haben Sie Verstopfung, Husten und sind leicht reizbar? Nehmen Sie jetzt Christian Alts Hornissenwasser. Wasser mit echten Hornissen.
Hornissenwasser von Christian Alt. Alt, genau. Hornissenwasser.
Und dann hinten links ist einer: Bürgermeister Rix, Hustensaft aus Whisky, Honig und Gras. Entdecke jetzt die Kuh in dir und trinke Gras. Ne? Und dann links von dir ist Hubertus Hegelsmanns Wundersaft aus Wundersamen. Du fragst dich, was drin ist? Wir uns auch. Es gibt halt so ganz viele Bullshit-Medizin damals.
Oh mein Gott.
So richtiger Scheiß.
Ja.
Es gibt auch heute noch den Begriff Snake Oil. Hat man im Wilden Westen damals verkauft, also so Schlangenöl, weil sie gesagt hat, es ist so Öl aus Schlangen und das hilft ja voll gesund zu sein.
Okay,
also
das ist einfach random, irgendwas wahrscheinlich.
Genau.
Okay.
Und mittendrin und in diesen ganzen Typen, die dir irgendeinen Scheiß andrehen wollen, ist halt John Perman. Der hat die letzten 20 Jahre nicht nur versucht, ein Heilmittel gegen seine Sucht zu finden, sondern auch sein Business voranzutreiben.
Scheiße.
Der ist einer von diesen Typen, die einfach immer und immer wieder neue Sachen, Arzneien entwickeln und die dann so anpreisen. Er hat zum Beispiel ein Rheumamittel erfunden, das heißt 4711, das ist nicht unser 4711 Kölnisch Wasser, sondern ein anderes 4711. Der hat Leberpillen namens Triplex erfunden, verkauft dort Zitronen- und Orangenelixier und so weiter.
Oh Gott, das ist so ein Flohmarkt, der komplett irren irgendwie.
Ja, so. Ja, aber er ist halt noch nicht mal so der Coolste auf diesem Flohmarkt, weil dieses Business, in dem diese anderen Typen drin sind, das ist boomt ohne Ende. Das ist wirklich so, damit wirst du Millionär damals. Und stell dir vor, du bist dann so der John Pemberton, der da auf diesem Markt steht und links und rechts von dir, die verkaufen irgendeinen Scheiß, werden aber Millionäre dadurch und du stehst da, hast eine super Ausbildung, weißt alles,
Scheiße.
Liest seit 20 Jahren irgendwelche Research Papers über Sachen, die irgendwo gefunden werden, hast mal so ein Ding probiert aus Alaska, so eine geheime Pflanze und so. Und kommst halt nicht vom Fleck.
Ja.
So.
Und so bist du so, hey Leute, ich bin der Einzige, der irgendwas checkt. Guck mal, der Harry da,
genau.
Der sagt, ich weiß nicht, was drin ist, ich kann es euch erklären. Kommt halt zu mir.
Genau. Und ich habe eben gesagt, wir sind 20 Jahre nach vorne gesprungen. Wir haben jetzt 1884. John Pemberton ist damals 53 schon und die Lebenserwartung zu der Zeit liegt bei 42.
Wow.
Also der ist halt ultra alt in deren Augen. Das ist einfach so der Opa auf diesem Stand. In dieser Stadt. Es gibt auch damals keinen älteren Apotheker als ihn. In ganz Atlanta. Der ist 53, der Mann.
Krass.
Ja. Also er hat jetzt, wenn er es wirklich probieren will, wenn er wirklich noch einmal so eine neue Arznei erfinden will, dann hat er jetzt noch eine Chance. Vielleicht. Einfach aus seinem Alter. Ne?
Ach so, okay.
Weil er weiß.
Ja. Also es gibt jetzt nicht irgendwie so dann so die Casting-Show, wo sie so durchgeschleust werden, sondern er steht da und er muss jetzt hoffen, dass es jetzt funktioniert.
Nee, genau. Weil er einfach weiß, fuck.
Sonst bin ich tot.
Dann bin ich tot. Es ist ein Wunder, dass ich so lange überlebt habe.
Es ist eh ein Wunder, dass er so lange lebt, wenn er eigentlich ein Drogenabhängiger ist.
Ja. John Pemberton, habe ich eben schon gesagt, er liest super viel. Der versucht immer auf dem neuesten Stand zu sein, was so gerade in der Welt der Medizin passiert. Und das ist sein großer Vorteil tatsächlich, weil er liest von Coca-Blättern.
Hm.
Blätter der Coca-Pflanze, aus denen Kokain gewonnen wird. Und die Geschichte der Coca-Pflanze ist wirklich super interessant. Die Inkas, die haben schon...
So gekaut,
genau.
Glaube ich, ne? Die haben das Blatt so einfach wie so ein Kaugummi
genau.
Und dann rausgespuckt.
Und dann waren die so, hey... Wenn ich diese Pflanze kaue, dann bin ich ja gar nicht mehr so müde, voll viel Energie.
Und ich bin auch irgendwie selbstbewusster.
Ja, und vielleicht will ich auch so ein Social Startup gründen für meine Employees.
Und ich will jetzt, glaube ich, eine 3-Liter Wodka-Bull-Flasche kaufen und alle meine Freunde einladen.
Genau.
Und dann mache ich so ein bisschen, scheiße, wie heißt dieser Techno-Franzose?
Davichi, nee, David Guetta.
Dann mache ich ein bisschen David Guetta an und dann tanzen alle meine Freunde dazu und dann wird das ein richtig guter Abend.
Genauso waren die Inkas drauf.
Ja, ich kenne die Inkas auch.
Genau. Im 19. Jahrhundert kommt eben die Coca-Pflanze dann so in die feinen Zirkel an und dann liest John Pemberton nämlich ein Papier und zwar dieses Papier kommt von einem Österreicher, von Karl Koller. Und dieser Karl Koller, der stellt nämlich fest, Kokain kann als Anästhetikum benutzt werden. Der Typ war nämlich Augenarzt und hat dann Leuten so Kokain ins Auge gespritzt.
Boah.
Und dann waren die betäubt und dann hat er da operieren können, am Auge. Auf jeden Fall, John Pemberton liest so diese Sachen und denkt sich dann so,
aha, Kokain könnte die Lösung sein für mein Problem.
Wichtig hier ist auch die Unterscheidung zwischen Coca und Kokain. Also so, Coca ist einfach diese Pflanze, die macht dich so, die hat wirklich einen milden, stimulierenden Effekt. Und Kokain ist so die Essenz von dem Wirkstoff, der da drin ist.
Die macht dich zum Arschloch.
Also die macht dich einfach zu so einem richtigen Börsenmakler-Heini einfach.
Ja,
so.
Die schickt dich direkt nach Frankfurt.
Genau.
Mit Nasenbluten.
Also John Pemberton schafft sich einfach eine große Menge an Kokain ran und tatsächlich, es hilft gegen seine Morphiumsucht. Er kann sein Leiden heilen durch Kokain.
Das ist das Beste, was ich hier gehört habe. Ich habe jetzt kein Problem mehr. Ich nehme jetzt nur noch Kokain.
Nee, also es hilft ihm tatsächlich. Er sagt auch 1885, das war schon nach der Erfindung von Coca-Cola dann, wo er sagt, dass er davon überzeugt ist, dass Kokain Morphiumsüchtigen sehr, sehr helfen kann. Und das ist so das entscheidende Puzzleteil, das so Historiker heute haben, um herauszufinden, ah ja, okay, ich weiß, woher der das weiß. Ne? Weil er einfach selbst süchtig war.
Ja, okay.
Das war mit so einer Inbrunst an Überzeugung irgendwie gesagt, dass da eben der Verdacht sehr, sehr nahe liegt, dass John Pemberton einfach das selbst genommen hat und deswegen weißt du, ah, okay.
Hat er das Kokain damals schon geschnupft oder hat er das irgendwie gekocht oder wie macht man das?
Ja, kommen wir gleich zu. Die Leute sind damals aber auch nicht doof, muss ich auch dazu sagen. Die checken auch, dass Kokain krass süchtig macht.
Mm.
Und John Pemberton findet das so als Anti-Kokain-Propaganda. Und sagt halt so,
die Leute haben nur Vorurteile gegen Neues.
Kann man auch nur sagen, wenn man morphiumabhängig ist.
Ja, also der ist einfach Fan von Kokain, findet es richtig gut. Und der hat auch eine Idee, was man mit Kokain noch so alles machen kann. Weil hier kommen jetzt diese beiden Sachen, diese beiden Motivationen von John Pemberton zusammen. Also erstens will er was gegen finden, was seine Sucht lindert, seine Morphiumsucht. Und das zweite ist, er hat jetzt endlich einen Wirkstoff gefunden, den man den Leuten andrehen könnte in so einer geilen Arznei, die er auch schon seit Jahrzehnten entwickelt. Ne? Nicht mal diese dumme Pflanze aus Alaska, nicht mehr so seine Zitronenelixiere, nicht mehr sein 4711.
Ich mache irgendwas mit Kokain.
Hat er Skrupel dabei, weil er irgendwie schon gemerkt hat, so okay, du schüttelst den Kopf. Also, weil, ne, man, ich würde jetzt irgendwie, also mal von oben betrachtet, ich finde irgendwas, was mir gut tut. Vielleicht merke ich schon so, oh, ich brauche das aber auch ganz schön doll dafür. Und dann, ja geil, ich verkaufe es einfach allen.
Nee,
super.
Ich glaube, da musst du unterscheiden zwischen Kokain und Coca.
Okay.
Ne, also das, womit er was macht, ist einfach Coca. Und das hat einfach so einen milden Effekt. Und es ist irgendwie wie so, kennst du Center Shocks?
Ja, Center Shocks sind
genau,
ganz gut.
Center Shock gibt es irgendwie im Bahnhof. So ein kleines Lutschding. Und drin ist einfach so ein saurer, geiler Kern, der so richtig so noch so einen Kick gibt. Und so ist ungefähr Coca, weil es ist so, du machst was und dann machst du ein bisschen Coca rein und das ist so die kleine Extra-Zutat, die es so richtig geil macht.
Okay.
Und John Pemberton denkt so,
geil, ich mach irgendwas mit Coca. Die nächste Arznei, die ich erfinde, da ist Coca drin.
Der geht also zurück in sein Labor. Ja, dann steht er da. Also.
Ein bisschen diese Coca-Blätter, die mach ich schon mal rein. Alles klar. Was kommt als nächstes rein? Rotwein. Ja, Rotwein.
Weil andere Leute nämlich schon erfolgreiche Experimente gemacht haben mit Rotwein. Das hieß nämlich Vin Mariani. Das ist damals auch so ein kleiner Trend. Coca-Blätter und Rotwein, Bordeaux, um genau zu sein.
Das ist ein gutes Getränk. Ballert gut rein.
So, jetzt hat er eine Grundlage, ne? Also Coca-Blätter, Rotwein. Aber irgendwas braucht er noch, um jetzt so ein bisschen sich von der Konkurrenz abzusetzen, die da auch schon irgendwie anfangen rumzurühren mit ihrem Rotwein und ihren Coca-Blättern. Und dann schaut er nochmal in seine Fachzeitschriften und dann liest er was von so einer Nuss. Und zwar die Cola-Nuss. Die so ein bisschen noch so einen zusätzlichen Kick geben soll. Dann macht diese Cola-Nuss jetzt noch rein.
Zack, fertig. Coca-Cola.
Ich glaube, der Typ, der wird heute in so einem Club arbeiten. Weißt du, so Cluburlaub, wo du dann immer so Bohlen mischen musst für die Leute, die da wöchentlich an- und abreisen, die so aus England, Holland, Deutschland anreisen. Die Pauschaltouristen dann so, oh, was gebe ich denen heute für einen geilen Drink? Rotwein, Coca und so eine Nuss. Zack. Und dann haben die eine geile Poolparty an dem Abend.
Genau, ja, so ungefähr war das.
Möglicherweise, ja. Okay.
Und vor allen Dingen, der Typ, der diese Drinks mischt, der liest sich ja beim Internet irgendwie Sachen raus, weil das war ja alles irgendwie zusammengeklaut. Das sagt nämlich auch Bart Elmore.
He creates, no joke, a complete knockoff of that drink. You know, trying to kind of get out of this struggles he's been in.
Genau, dieser Knockoff-Drink, den er macht, der heißt
Pemberton's French Wine Coca.
So, und damit geht er jetzt auf die Straße und ruft praktisch
Coca-Wein, Coca-Wein, kauf alle meinen Coca-Wein.
Kauf den ein, den Coca-Wein. Genau.
Und natürlich musstest du damals das auch als Medikament verkaufen. Mhm. So, ich sag praktisch so Sachen wie
das perfekte Medikament gegen Verstopfung, Kopfschmerzen, Ausschläge, Bauchweh, Müdigkeit und schwache Nerven.
So wurde Coca-Cola damals wirklich beworben, also dieser Pemberton's French Wine Coca. Und die Leute probieren es so und denken dann so, ja, ein bisschen bitter, ein bisschen viel Rotwein. Aber geil, ist der Coca drin.
Also das kann nicht ernsthaft geschmeckt haben, das kannst du mir nicht erzählen. Also das ist doch nicht möglich. Das ist wirklich, es klingt wie so ein richtiges Zeltplatzgetränk, was ich mit 12 getrunken habe. Irgendwie so, ja, ich finde Alkohol geil, aber er schmeckt mir noch nicht. Deswegen muss ich irgendwas reintun, was ich mag.
Ja, also das war jetzt vielleicht auch nicht so geil alles, aber so einen kleinen Effekt hat das halt schon gehabt. Du wirst nicht so super high, aber die Leute wollten einfach mehr danach. Weil es ist schon so,
ja,
so eine gute
macht,
Stimulanz hat das schon ein bisschen gegeben. Und dieses Medikament, das er da erfunden hat, Pemberton's French Wine Coca, das ist so sein erster großer Erfolg eigentlich in seinem ganzen Leben. Es läuft wirklich gut für ihn. Es gibt so einen Samstag, wirklich so Aufzeichnungen, Bücher, da verkauft er an einem Tag 1000 Flaschen.
In Georgia.
In Atlanta, Georgia.
In Atlanta, genau.
Es läuft total gut, nur kriegt er dann Probleme mit dem Gesetz. Was denkst du, was das Problem ist?
Also ich hätte jetzt gedacht, dass er halt wahrscheinlich illegale Substanzen verarbeitet.
Mm-mm.
Dann weiß ich es tatsächlich nicht. Alkohol. Prohibition.
Prohibition, genau.
Ja.
Die Prohibition kommt nach Atlanta. Die wurde noch nicht eingeführt, aber der kann diese Prohibition schon so richtig kommen sehen.
Scheiße.
Der merkt, da ist was im Wind. So, dieses Ding kommt und ich muss jetzt schnell was anderes erfinden.
Und ich dachte noch, wie kriegt er den scheiß Rotwein aus dem Soff, aus diesem Gesöff?
So, und jetzt kommt der Teil, wo er wirklich Coca-Cola findet, ja? Also er geht wieder in sein Labor, dann stellt er den Kessel auf.
Okay, Coca-Blätter ist gesetzt. Die sind geil.
Ja.
Die Nuss, auch geil.
Nuss, lass mal.
Wie ersetze ich jetzt den Wein?
Und dann tüftelt er so rum. Ne? Dann macht er so ätherische Öle rein.
Jetzt kommt er wieder zurück zu seinen Anfängen eigentlich, ne?
Ja, dann macht er so Fruchtextrakte rein. Und das hat alles scheiße geschmeckt. Viel, viel zu bitter. Der probiert wirklich viel rum. Der hat dann so Leute, die laufen dann für ihn zu den Nachbarn und fragen, wie hat's geschmeckt? Und dann sagen die, war viel zu bitter. Und dann kommen die wieder zurück mit der Info.
Okay, war wieder nichts. Nochmal ausschütten. Nochmal eine neue Mische aufsetzen hier.
Er hat immer so einen Eimer, wo er dann mit so einem Stock umrührt und dann geht's an die Kinder.
Genau. Wie so Gagamehl.
Es blubbert immer alles zu ihm. Geil.
Genau. Da sitzt er jetzt praktisch vor seinem Kessel und muss dieses Bitterkeitsproblem lösen. Und dann hat er halt so eine Idee, wie er das Ganze nicht mehr so bitter machen kann. Und zwar kippt er endlos viel Zucker da rein. Endlos viel Zucker.
Er ist halt ein Amerikaner. Was willst du machen?
Tada! Coca-Cola.
Das war's.
Ja.
So einfach.
Das war's, ungefähr. Zum ersten Mal nach dieser Erfindung ist in John Pembertons Leben alles gut.
Aber er ist ganz schön alt schon, ne?
Er ist wirklich alt. Es geht auch ab hier richtig schnell für ihn. Also Pemberton bekommt dann einen Geschäftspartner. Frank Robinson heißt der. Der ist nicht nur der Typ, der das Logo erfunden hat.
Das, was man heute noch kennt mit der Schreibschrift?
Das ist seine Schrift.
Weiß auf Rot.
Das ist original seine Schrift.
Wow.
Und der gibt dem Ganzen auch den Namen Coca-Cola. Weil er einfach sagt, ja, lass das Coca-Cola nennen.
Ah, okay.
Es läuft halt richtig gut für ihn. Aber es wäre halt auch nicht irgendwie das Leben von John Pemberton, wenn diese Glücksphase nicht auch ein jähes Ende finden würde. Weil Pemberton hat Krebs. Das war damals noch nicht so klar diagnostiziert, aber die Familie sagt später, der hatte Krebs. So.
Was für ein Krebs?
Krebs im Bauch. Mhm. Er weiß, es geht mit ihm zu Ende. Er ist mit seinen 57 ja auch schon ein sehr, sehr alter Mann. Die graue Eminenz der Apothekerszene in ganz Atlanta. Und auf jeden Fall mit 57, also 1888, Achtung, verkauft er große Teile seiner Coca-Cola Company. Die verkauft er an Asa Candler, das ist ein Geschäftsmann, für $2,300. Das sind ungefähr $50,000 in heutiger Kaufkraft.
Leute.
Ein Drittel behält er aber zurück, die vermacht er seinem Sohn. So, die große Frage, die hier im Raum steht, ist, bist du deppert? Warum verkaufst du diese Weltmarke?
Darf ich es anders formulieren? Willst du mich verarschen? Was ist los?
Diese Frage können Biografen bis heute auch nicht einwandfrei klären, aber ich habe sie trotzdem mal Herrn Elmore gestellt.
I mean, maybe one of the easy answers would be to suggest that, you know, the widespread popularity of Coca-Cola is just not quite there yet. You know, I think you could argue that he must have known that this was going to be the best thing ever and that everyone was going to drink it. But bottling still hasn't even taken off with Coca-Cola at that point.
Ja, also die haben das Ganze damals noch nicht mal in Flaschen abgefüllt, sondern die haben das in so Soda-Fountains verkauft. Das war damals einfach so ein Ding, wo du wie heute in so einem KFC in einer Zapfanlage einfach so abzapfen konntest. Da wurde das verkauft. Es wurde nicht in Flaschen verkauft. Mhm. Und erst als irgendwie die Flaschen kamen, Coca-Cola-Flaschen, wurde es halt so ein Welterfolg.
Er hat es einfach noch nicht gesehen, ne? Was für eine krasse Idee er hatte wahrscheinlich.
Ja, das war einfach die eine Theorie. Ja, ja, okay. Es gibt aber noch zwei.
Okay.
Die zweite ist, er hat kein Geld, auch weil er so viel für seine Sucht ausgeben muss und deshalb will er den ganzen Bums verkaufen. Mhm. Die dritte ist, er will die Firma verkaufen, weil er einfach krank ist und sein Sohn soll auch noch was davon haben, weil er sieht jetzt nicht, dass es irgendwie...
Okay.
Genau.
Ist der Typ noch morphiumabhängig?
Mhm. Ganzes Leben morphiumabhängig. Genau, dieser Sohn, der dieses eine Drittel zurückhält, das ist auch eine sehr, sehr tragische Geschichte. Ich habe ja gesagt, der ist auch drogenabhängig. Der kriegt auch irgendwie nichts auf die Kette. Dieser Asa Candler, der zwei Drittel hält, der drängt ihn einfach relativ schnell aus dem Unternehmen. Und das ist auch, wenn man es so nimmt, Asa Candler ist eigentlich der wahre Vater von Coca-Cola, weil der setzt komplett auf Werbung. Der findet diese ganzen ikonischen Werbetafeln, die wir bis heute noch kennen. Der macht einfach Coca-Cola zu der Marke, die sie ist. Und während also Asa Candler das Geschäft seines Lebens macht, hat die Familie Pemberton fast nichts von der Erfindung von Coca-Cola. Nachdem irgendwie dann der Sohn auch rausgedrängt wurde, sterben die jetzt auch nicht in Reichtum. Eigentlich ist die Geschichte hier vorbei, aber ich will dir noch eine Sache erzählen, eine kleine Side-Story, habe ich eben schon angeteased, die bis heute noch direkt von Pemberton kommt und die hat mir Bart Elmore erzählt. Mhm. Und zwar, wusstest du, dass bis heute Coca-Blätter in Coca-Cola drin sind?
Ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht.
Es gibt anscheinend eine geheime Fabrik in New Jersey, die Coca-Blätter importieren darf und sie dort entkokst, den Wirkstoff rausmacht.
Oh Gott.
Sodass du nur noch den Geschmack der Blätter hast, aber keinen Wirkstoff mehr.
Taking out the cocaine in the coca leaves coming from Peru. And by the way, Coke suppliers were in Peru of all places. That was their main source of supply. And then selling the leftover flavor extract to Coca-Cola.
Scheiße.
Ja, also der Bart Elmore, der ist dann auch wirklich für sein Buch, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Citizen Coke, mhm. Wo kommen die ganzen Stoffe her, die in Coca-Cola drin sind. Da ist er nach Peru geflogen, um sich anzuschauen, wie die da bis heute Coca-Cola-Blätter exportieren.
I traveled to Peru and I actually talked to United Nations Drug Enforcement Officers in Peru who spoke openly about the fact that there was still this ongoing legal traffic in coca leaves.
Das heißt, es gibt in Peru Coca-Bauern, die haben einen Abnehmer auf legalem Wege. Dieser eine Abnehmer ist Coca-Cola. Die verschiffen das praktisch an die Steppen Chemical Company in New Jersey und die machen da das ganze Kokain raus. So, die Frage ist ja, wo geht das Kokain hin? So, wo ist das Kokain?
Bestimmt in den Müll. Garantiert wird das vernichtet. Okay,
das ist die Antwort tatsächlich. Es wird vernichtet.
Ja, ja, klar, offiziell.
Also die Großteile werden vernichtet, manches wird auch...
Ich glaube, in dieser Fabrik ist gute Laune immer.
Also manches wird auch für Medikamente verwendet. All das ist möglich. Die Geschichte wird immer geiler. Also ohne Scheiß, ich bin so krasser Fan von diesem Tag. Also all das ist möglich, weil die Drogengesetze in den USA so geschrieben wurden, dass Coca-Cola es möglich ist, Coca-Blätter einzukaufen. Diese Gesetzeslücke nennt man auch den Coca-Cola-Joker. Coca-Cola, also klingt auf amerikanisch geiler, Coca-Cola-Joker.
Es ist so klar.
Und?
Es ist so klar.
Coca-Cola, weil die das natürlich auch fanden, dass das ein bisschen aufwendig ist, das irgendwie einfliegen zu lassen aus Peru und so. Warum machen die das? Sagt zumindest Bud Elmore, die machen das, weil dieser kleine Kick, dieser Geschmack der Coca-Blätter irgendwie entscheidend ist anscheinend für das Produkt. So, Bud Elmore sagt übrigens auch, ich habe ihn gefragt, ist das bis heute noch so? Er sagt, und dann hat er so gezögert und meinte, ja, ich habe 2015 mein Buch geschrieben, bis dahin war das halt so. Bud Elmore findet es super schade, dass Coca-Cola sich eigentlich ihrem Erbe so die kalte Schulter zeigt. Denn am Ende von meinem Gespräch mit ihm hat er noch so eine wichtige Sache, die er mit mir auf den Weg geben wollte. Weil wenn wir über Coca reden, dann haben wir immer so ein ganz schlimmes Bild im Kopf. Aber er meint, das ist gar nicht so.
I'd really hope that this makes it in your cut for your podcast. Because this really matters to me as a scholar, having studied this for so long. We've associated cocaine with the coca leaf. And Coke, you know, doesn't want to admit that there might have been a little bit of the alkaloid cocaine in their drink. But the truth is that probably it wasn't a big health concern. You know, it wasn't like it's not a terrible thing. What is a terrible thing is when you process out all that cocaine and you turn it into this powder that has this incredible punch that can lead to addiction and all these other problems. Right. And so I think one of the things that Coca-Cola could do, if I could ask them on your podcast, would be to, you know, to be a part of revalorizing the coca leaf, to stop being afraid of this boogeyman, the coca leaf, right? And this history, and acknowledging that it was there. And then acknowledging the difference between, you know, powdered cocaine on the street and coca leaves, and be a part of trying to get these coca farmers access to international markets again. Not just this secret trade with Coca-Cola, but being a part of saying, hey, you know, coca tea should be available in Germany.
Ja, bin ich auch dafür. Coca tea should be available in Germany. Also wir sollten hier alle mal Coca Tee trinken können.
Ja, Coca must be great again. Oder so, oder wie der Slogan von
ja, diesem gesagt, komischen. Ich fände es auch cool, wenn das bei Starbucks einfach verkauft werden würde. Ich finde das super.
Ja.
Nee, also er meinte halt, er hofft, dass wir, wenn wir lernen, welche Geschichte Coca hat, wir auch merken, dass es gar nicht so schlimm ist und dass man da keine Angst vor haben muss, weil es ist irgendwie, also Marihuana ist zum Beispiel schlimmer, meinte er. Jetzt die reinen Blätter. Und ich finde es eigentlich einen schönen Gedanken, wie man aus diesem Podcast gehen kann, weil wir haben angefangen mit meinem Besuch im Atlanta Museum ja, Wunderland.
Mit deinen großen Ferien.
Ne? wenn wir jetzt alle mal unsere Museen aufräumen und die Geschichte mal so darstellen, wie sie war, mit einem Typ, der morphiumsüchtig war, das aus Versehen erfunden hat, der hat da Coca-Blätter reingemacht. Tatsächlich war da auch noch lange Coca und Kokain drin, bis in die 1910er Jahre, glaube ich, bis das da wirklich verboten wurde. All das gehört irgendwie zur Geschichte.
Aber im Ersten Weltkrieg war es noch wichtig.
Ja, das ist alles, gehört alles zur Geschichte dieser Marke. Wenn wir uns dieser Geschichte auch stellen, dann kommen wir voran und dann machen wir gesellschaftlichen Fortschritt. Finde ich ein gutes Schlusswort.
Darwin gefällt das ist eine Produktion von Kugel und Niere mit Christian Alt und Anna Bühler. Herstellungsleitung Shai Kathetik. Produktion Elisabeth Fee.